Ey, was soll das?
Aber nur weil ich jetzt dran komme oder was? Das gibt's ja nicht.
Also.
Was für ein Einstieg. Ich hätte gerne Applaus. Ja.
Da ist er wieder, lange drauf gewartet. Schön. Endlich ist Raoul mal wieder dran mit einer Sendung. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl mit Jim.
Hallo.
Und mit Raoul.
Hallo. Leider kann ich kein Französisch, sonst hätte ich dich jetzt auf Französisch perfekt begrüßt, weil du ja das letzte Mal auf Französisch perfekt, ja, ich bin dran, perfekt abmoderiert hast.
Aber du machst es auf Deutsch schon ganz gut.
Was für ein Einstieg, es kann ja nicht besser werden.
Raoul,
ja.
Was ist heute dein Thema?
Also, die Sendung heißt die besten Live-Alben der Rockgeschichte, Fragezeichen, ja, weil es immer alles sehr subjektiv ist. Das ist ein Thema, was ich mir ein bisschen geklaut habe von unseren lieben Kollegen Linus und Thorsten mit ihrem Podcast Listen, Linus und Thorsten reden über Musik, liebe Grüße dahin. Die haben im Sommer mal eine Sendung gemacht über Live-Alben, ich glaube von Solokünstlern. Und da dachte ich, kannst du auch mal machen. Ich habe ja schon gerne mal was gemacht über Jazz-Alben, über die angeblich besten Doppelalben der Rockgeschichte, ja, und so fort und so weiter. Also ist das eigentlich ein Thema, was ganz gut in mein Metier passt. Nur der Gag an der Sache ist, ich mag gar keine Live-Alben.
Vielleicht schaffen wir es heute ja, am Ende uns nicht zu verprügeln.
Einer von uns muss es ja machen, ja. Himmel.
Dafür sind wir bei dir sehr dankbar. Ja,
danke schön.
So pflichtbewusst.
Das ist also insofern bin ich nicht unbedingt Experte. Warum mache ich keine Live-Alben? Weil ich tatsächlich ganz banal die Studioversion immer vorziehe, weil sie einfach besser aufgenommen sind. So ein gutes Live-Album, ja, ist ja auch immer offen.
Es sei denn, du bist auf dem Konzert gewesen. Ich glaube, das macht Sinn, wenn du mal mit deiner ersten Freundin oder so mal auf dem Konzert warst, und das war ganz toll, die Aufnahme zu haben. Ansonsten muss ich sagen, ich bin auch kein großer Fan. Wollen wir einfach die Sendung lassen?
Ja, oder dann lass okay, ich möchte auch noch mich einmischen. Ja. Und zwar ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr schwer, aber im Jazzbereich gelingt es ab und an, dass du diese Atmosphäre, die du im, wenn du dabei bist, wirklich so einfängst, das liegt oft wirklich auch am Bass und am Schlagzeug, wie das abgemischt ist. Wenn es mal wirklich, da ist es immer relativ nach vorne, und in den Normalabmischungen im Pop- und sonst wo Bereich, da wird das immer so grausam nach hinten gemischt oft. Und das ist schon ein gravierender Unterschied. Aber es gibt auch gute, gut klingende Live-Alben, ja, wie du uns okay, womöglich...
Vielleicht, ne? Vielleicht auch nicht, Jim. Das wird sich zeigen. Wir sind ja oft einer Meinung oder auch nicht. Und zwar, also es gibt natürlich auch Live-Alben mit einer ganz fantastischen Stimmung, die auch das Gefühl vermitteln, ich stehe direkt vor der Bühne. Mm. Ich mache die Augen zu und der Künstler ist direkt
ja,
über mir.
Ja, und ne? Teilweise auch Live-Versionen, die anders sind, ne, als die, die man im Studio, ja, kennt, ja, länger, genau, oder wo der Sänger wirklich auf einmal richtig aufgeht, und, ja, genau, oder die Band.
Gitarren-Solo, sage ich nur.
Ja, ja, genau.
Genau. Ich habe ja letztes Jahr sehr stark gefeatured das Live-Album von Steely Dan. Also für alle, die es noch nicht begriffen haben, ich bin riesengroßer Steely Dan-Fan. Ich finde die super. Und sie haben tatsächlich letztes Jahr ein Live-Album rausgebracht. Ich glaube, das heißt North by Northwest oder Northeast. Und da ich alles von Steely Dan liebe, fand ich das Album auch toll. Aber tatsächlich haben die 1:1 die Studiotitel humorlos nachgespielt, dass du, wenn du nicht genau hinhörst, gar nicht erkennen kannst, dass das eine Live-Version
ohne
ist.
Ohne Walter Becker, oder?
Ohne Walter Becker, okay, mittlerweile, ja. Aber trotzdem ist ein tolles Album. Aber wie gesagt, dieses Album taucht nicht unter meinen Top-Alben auf. Das ist dann doch ein bisschen zu langweilig.
Womit kommen Sie denn um die Ecke?
Ich komme um die Ecke mit, du pushst jetzt schon, ja?
Immer wieder,
ja. Ja. Alles klar. Und zwar, ja, meine Top 10 stelle ich heute vor. Und es wird viel Classic Rock dabei sein, weil ich habe das Gefühl, die 70er sind tatsächlich das Jahrzehnt der guten und wichtigen Live-Alben. Also für die Babyboomer unter uns, ihr könnt euch heute hier zu Hause fühlen. Und zwar habe ich natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung ein paar Bestenlisten studiert. Ich liebe ja solche Listen.
Du liebst sie, ja.
Wäre vielleicht vielleicht uns folgt auf unserem Facebook-Account Was mit Rock und Vinyl, wo regelmäßig fast täglich wir Artikel, die irgendwas mit Rock und Vinyl zu tun haben, posten. Da sind auch immer sehr viele Listen zu finden. Da findet man tatsächlich oft sehr ähnliche und gleiche Alben. Es wirkt fast so, als hätten die Herrschaften voneinander abgeschrieben. Und deswegen will ich sie auch kurz mal nennen, weil jeder, der an Rockmusik und Live-Album denkt, der wird ganz bestimmt mit diesen Alben schon über diese Alben schon gesprochen haben. Zum Beispiel fangen wir an mit Peter Frampton, Frampton Comes Alive. Jim, sagt dir das was?
Ich sag nur stimmenverändernde Geschichten bei langen Gitarrensoli.
Ja, alles klar. Peter Frampton, ansonsten ein relativ unbekannt gebliebener Rockstar. Das war sein großes Album. Ne?
Also nicht der großen, wichtigen. In den USA überhaupt immer riesig und in Europa nicht so riesig.
Ja, genau. Dann haben wir noch Thin Lizzy, Life and Dangerous. Deep Purple, Made in Japan. Ja, ihr nickt alle.
Das ist wahrscheinlich bekannteste. Oder populärste. Ja,
warte, also das sind also die Alben, die genannt werden, die für mich aber keine Relevanz spielen. Ich weiß nicht, Entschuldigung. Ich weiß nicht, Stefan, das nächste Album, ob du das kennst. MTV Unplugged von Nirvana, sagt dir das was?
Schon mal gehört.
Ja, alles klar. Dann haben wir natürlich noch ganz groß die Allman Brothers Band mit At Fillmore East 1971. Auch ein ganz großes und wichtig mit ellenlangen Gitarrensolis. Dann haben wir mein frühestes Album hier, Live at the Apollo 1963, James Brown, gilt auch als ganz essentielles Live-Album. Dann haben wir die, mit denen ich mich nie anfreunden kann, ich sag's nur ganz kurz, Kiss mit Alive 1975. Ich weiß, es gibt fast ähnlich wie bei Ecstasy große Fans, die Kiss lieben. Ich konnte mit Kiss
Hatten wir nicht eine Sendung anfangen. Über Glamrock?
Da haben wir sie auch bewusst nicht erwähnt.
Oder hätte es gut gepasst.
Ja. Dann haben wir natürlich wieder eine Nummer größer, denke ich mal. Live Killers 1979 von Queen. Ne, ich glaube, ihr bestes und wichtigstes Live-Album. MC5, Kick Out the Jams.
Ein gottähnliches Stück Vinyl.
Gottähnlich, die Formulierung kannte ich noch nicht in Verbindung mit Vinyl, merke ich mir, ja. Dann natürlich in den 80ern U2 Under a Blood Red Sky. Ach so, Jim ist U2-Hasser, habe ich vergessen.
Leider war.
So haben wir uns kennengelernt, ja. U2-Hasser ist noch unverändert, ja?
Ich merke. Ich fürchte schon.
okay. Aber Stefan,
ich mag Album, U2, ne? Okay. Also nicht alles, aber speziell diese Zeit von U2 finde ich sehr spannend.
Ich auch, ja. Ich auch. Jim guckt nicht so. Und als letztes, ich glaube, das zweite Album, was ich mir damals als 14-Jähriger so von meinem Taschengeld gekauft habe, Paris 1980, und zwar von Supertramp, ein Doppelalbum. Auch sehr perfekt eingespielt, fast kaum zu erkennen, dass das live ist. Also, ist ein großes Album der 70er. Apropos großes Album von einer 70er-Jahre-Rockband, es ist vor kurzem letztes Jahr auf unter anderem Vinyl ein Live-Album rausgekommen von Creedence Clearwater Revival und das heißt At the Albert Hall 1970. Also die haben ein Konzert 1970 ausgegraben, das aufpoliert und das gibt es, glaube ich, in 3D und in Video und auf Vinyl und auf CD und alles drum und dran. Und auch, glaube ich, auf DVD klingt, also ohne jemandem hier zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, Creedence Clearwater Revival, so genial ich die Band auch finde, war nicht unbedingt die beste Liveband. Also kommt nicht unbedingt was.
Ich kenne die nicht, also von daher.
Also ich kann mich da auch nicht weiter zu äußern.
Aber ihr kennt Creedence.
Ich kenne die, okay. Aber das war jetzt nicht in meinem Fokus.
Ach, okay. Aber insofern, dass die in Woodstock aufgetreten sind, ist dann wahrscheinlich auch, weiß kaum jemand, aber sie sind in Woodstock aufgetreten, mitten in der Nacht und kaum jemand hat so. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde die sonst toll. Aber das Album, glaube ich, muss man nicht unbedingt holen. So, und jetzt kommen wir zu den, ich nenne es, wie sagen die Amerikaner, Honorable Mentions, ehrenwerten Erwähnungen. Ja?
Yes.
Ja, wie spricht man das aus?
Honorable Mentions.
natürlich einer meiner Göttinnen, neben meiner Ehefrau natürlich, hallo Britta. Und zwar Miles of Isles, 1974 von Joni Mitchell. Muss natürlich hier hin. Ich denke, sie hat stärkere Alben gemacht als dieses Live-Album, aber sie in ihrer Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Dann haben wir natürlich Neil Young. ihrem Bruder im Geiste, allerdings nicht das Live Rust, was ich nie so gut fand, sondern Times Fade Away, das ist von 73, eins seiner ersten frühen Live-Alben, was ich sehr toll und knackig aufgenommen finde. Dann haben wir natürlich die ganz große Künstlerin unter uns, Aretha Franklin, Live at Fillmore West 1971, auch ein sehr großes, wichtiges Album. Bob Marley and the Wailers, Live 75, I Shot the Sheriff in Live-Version, das kommt von diesem Album, das war sein erster großer Hit, glaube ich, in Europa, USA. Die großen australischen Künstler AC/DC müssen wir hier auch erwähnen mit ihrem Live-Album 79 If You Want Blood, You've Got It. Dann haben wir noch größer eigentlich, gilt als eins der besten Live-Alben aller Zeiten, Live at Leeds 1970 von The Who. Finde ich, habe ich vor kurzem mich näher mal mit beschäftigt. Ich arbeite mich ja an Who heran. Auch von der Aufnahmequalität ganz toll. Also klingt sehr lebendig. Dann Johnny Cash, At Folsom Prison 1978, sein erstes Live-Album, was er in einem Gefängnis aufgenommen hat. Ich glaube, darüber könnte man auch nochmal eine eigene Sendung machen. Ne? Es ist ein legendäres Album. Und ganz zum Schluss möchte ich ihn auch erwähnen, weil er mir sehr im Herzen liegt, habe ich schon eine Sendung drüber gemacht. Mystery White Boy aus dem Jahr 2000, also posthum erschienen von Jeff Buckley. Das sind so seine besten komprimierten Live-Album, haben wir, glaube ich, auch schon mal
vorgestellt, ne?
Unserem, zumindest angesprochen. Feature zu Jeff Buckley, was von vorgespielt. So, und jetzt kommen wir zu meinen Top Ten. Ich mache jetzt, habe jetzt sehr viel Name-Dropping gemacht, Jim, ähnlich wie du das immer machst.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingen. Und zwar die ersten beiden, ja, sind wahrscheinlich keine Überraschung. Und zwar ist das einmal, sind das die Wings mit Wings of America 1976. Ich finde, das ist besser als jedes Studioalbum der Wings. Also wenn man braucht sich von Wings keine Best-of oder so zu holen, sondern am besten dieses Doppelalbum. Finde ich ganz toll. Und anschließend daran tatsächlich auch ein Live-Album von Paul McCartney, Back in the World von 2003. Und das ist unter anderem deswegen auch so spannend, finde ich, als Beatles-Fan, weil er da eben auch Beatles Titel live spielt, die man von den Beatles in dieser Version nicht kennt, weil sie eben zu dem Zeitpunkt in ihrer späten Karriere live ja nicht mehr aufgetreten sind, wie wir ja alle wissen, denke ich mal. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Titel. Ein für mich ganz, ganz großer Künstler. Ein Künstler, der, ich weiß nicht, ich kenne kaum jemanden, der schwärzer klingt, als Weißer, der eine größere Soul-Stimme hat als ihn, nämlich es geht um Van Morrison. Meine Begeisterung über Van Morrison ist leider Gottes in den letzten Jahren etwas abgeklungen, Stichwort Corona und alles drum und dran, aber er bleibt ein hervorragender Musiker und Künstler und er hat tatsächlich Mitte der 70er ein Album veröffentlicht, das heißt It's Too Late to Stop Now. Ich glaube, das gibt es mittlerweile als doppeltes Doppelalbum. Das heißt insgesamt, glaube ich, vier Teile davon. Das bekannteste davon ist aber der erste Teil und da möchte ich gern den wirklich tollen Titel Domino vorspielen.
Unterbrechen.
Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass ein Live-Album nicht schlecht klingen muss.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Das ist also wirklich ein ganz toller Titel und zwar original ist natürlich von seinem 70er-Album His Band and the Street Choir. Auch ein ganz tolles Album. Also die ganzen frühen Van Morrison-Alben. Ich denke eigentlich fast, Van Morrison kann man sich blind aus den 70ern eigentlich alles holen, oder?
Ich würde sagen, seit Them in den Mitte der 60er hat er wenig Schlimmes gemacht.
Das ist sehr schön formuliert, ja. Also Domino auch in Live, das ganze Album ist toll, also Chapeau.
Hat auch was, obwohl man kriegt ein bisschen das Publikum mit zu Beginn ganz leicht. Ich finde, das ist ganz gut, weil es ist schon anders, es ist kein Studio-Album-Stück, man hört das, aber auch es hat einen Spirit, es nimmt einen mit auf jeden Fall.
Ganz recht, ja. Und bei ihm, das stimmt irgendwie, das wird immer so als Soul-Stimme gesagt, das passt auch, aber so richtig schwarz finde ich die Stimme nicht.
Findest du nicht?
Okay. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist halt eine totale Soul-Stimme.
Ja, ja.
Und aber die muss ja nicht schwarz oder grün oder sonst wie sein. Das ist einfach eine Stimme, die du auch sehr gut erkennst. Die erkennt man seit seinen tollen Songs mit Them, die mir persönlich am besten gefallen, aber natürlich so. Also ist ja immer die Frage, wie sortierst du den Mann ein? Eben war das noch Rock und jetzt ist auf einmal ist es Folk mit seinen ganz tollen Alben Ende der 60er, wo er wirklich auch Türen aufgemacht hat.
Astral Weeks.
Ja, oder auch Moondance. Und also schon schwer einzuordnen eigentlich dann. Und später dann hat er sich sehr, sehr, sehr in die Soul-Ecke entwickelt, hat aber auch tolle Balladen dann wieder. Also sein Spätwerk, die werden ja meistens immer noch sehr gut bewertet, ist mir so ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber man ist schon mit den 70ern gut aufgehoben und mit den 60ern sowieso. Ja, auf jeden Fall.
Da sind wir mal wieder einer Meinung.
Ja.
Also, der nächste Künstler, die nächste Band ist eine Herzblutband von mir und ich denke auch von Stefan. Und zwar geht es um die Doors.
Oh ja.
Ja.
Da kann ich mich einklinken.
Ja, kannst du dich einklinken, nämlich von ihrem Live-Album 1970, Absolutely Live. Und da gibt es einen Titel, den es sonst auf keiner Platte gibt, auf keiner Studioplatte, nur auf diesem Live-Album, den ich sensationell finde. Ich habe den, als ich den zuerst mal hörte, direkt in den Titel verliebt. Und es ist der Titel Who Do You Love?
Da hören wir rein. Eine der geilsten Live-Band, muss man sagen.
Oder? Auch. Ja. Also das ganze Album ist toll, weil es eben auch sehr die Stärken und die Schwächen dieser Band sehr deutlich zeigt. Also ich liebe die Doors, ich kann aber auch verstehen, wenn man sie hasst.
Echt, warum?
Weil sie, ja, gute Frage, warum? Weil sie irgendwie nichts richtig gut können.
Muss ich leider stark bezweifeln. Also,
ja, ist ja schön.
Die sind instrumental auch gut gewesen. Ja. Die hatten einen guten Mann am Keyboard, einen guten Gitarristen, guten Bassisten.
Schlagzeuger auch.
Die hatten gar keinen Sänger. Und einen Sänger, der wirklich auch herausragend war.
Ja, ich bin ja groß, das brauchst du mir nicht zu erzählen, Jim. Ich bin ja großer Doors-Fan, aber diese Faszination für diese Band, die ich wirklich seit 30 Jahren habe, die kann ich auch nicht großartig erklären. Aber es gibt viele, die nur mit den Achseln zucken, wenn man den Namen Doors erwähnt. Aber über die wollen wir heute auch nicht reden. Ich liebe die Doors, ich finde sie toll. Das ist eine der wenigen Bands übrigens, die ich immer zu jedem Tages- und Nachtzeitpunkt hören kann. Und das sind also die Doors und die zweite Band sind tatsächlich Steely Dan. Das sind die zwei Künstler, die ich immer überall, Led Zeppelin oder Beatles oder so, muss ich manchmal sagen, nee, mach aus. Aber diese zwei Bands kann ich immer, das ist nur als Fußnote. Ne?
Kennst du das Original von Who Do You Love?
Das wollte ich fragen. Von wem ist das Stück?
Bo Diddley.
Ah!
Also ein Gott
Ja, ein das Wort.
An der Gitarre.
Gott kommt jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal schon in dieser Folge vor. Gott
ist das ähnlich, schon, ist das schon gemacht. Hilfe? Nein, aber das ist ja einer der ganz frühen Initiatoren auch, die den Rock jedenfalls durchaus vorangebracht haben aus dem Blues.
Danke für diesen Hinweis, also ganz toller Titel. Wir gehen weiter in meiner Liste. Das nächste ist auch eher spät kennengelernt, eine Band, die ich trotzdem liebe, das sind die Eagles, Stefan weiß das. Und das Album von 1980, Eagles Live, ein perfekt aufgenommenes Album einer Band, Superband damals 1980, die kurz vor dem Zerfall dann standen, aber dieses Album haben sie noch toll hingekriegt, auch die Live-Version von Hotel California drauf ist sensationell. Also das Album gefällt mir, ja, es ist vielleicht nicht das größte, aber mir gefällt es als Live-Album, ich habe es sofort, habe mich rein verliebt, kann man das sagen, rein verliebt?
Auf jeden Fall.
Ja, danke schön.
Ich als Franzose kann das nur bestätigen.
So.
Wir können uns in alles verlieben.
Ja, wunderbar. Also, ja, dann haben wir noch, jetzt wieder ganz wichtig, einer meiner Lieblingsbands, nämlich die Talking Heads.
Haha.
Aber Jim, es ist anders, als du vielleicht vermuten würdest. Es gibt ja von ihnen ein angeblich fulminantes Live-Album, Stop Making Sense, ich glaube 83, mit dem sie eigentlich, kann man sagen, für die große Masse ihren Durchbruch erreicht haben. Da gab es so zwei, drei Live-Versionen, Burning Down the House, glaube ich, als Live-Version. Damit haben sie ihren Durchbruch geschafft. Es gibt einen berühmten Kinofilm dazu, wo er diesen berühmten, weitgeschnittenen Anzug trägt, David Byrne. Also hier hat sie für alle Fans, ne, die wissen hoffentlich, wovon ich rede. Ich fand das Album eigentlich nie so toll, hat mich nie so gepackt. Aber was vielleicht die Talking Heads-Fans nicht wissen oder die es noch werden wollen, es gibt ein zweites Live-Album, das ist früher, und zwar ist das aus dem Jahr, ich glaube, aus dem Jahr 80. Das heißt, The Name of This Band is Talking Heads. Und da haben sie, glaube ich, oft vor kleinem Publikum gespielt. Hat eine ganz tolle, fast wohnzimmerartige Live-Atmosphäre. Die Instrumente und alles kommt sehr viel gestochener und präsenter raus. Und du denkst direkt, die stehen vor dir, wenn du da die Augen zumachst. Und aus diesem wirklich tollen Live-Album der Talking Heads möchte ich gerne das Stück New Feeling spielen. Okay. Es ist tatsächlich aus dem Jahr 1982, wie ich gerade erfahren habe.
Die Tracks sind gesammelt von 77 bis 81.
Aha, okay.
Da hat eine Zuhörerin gerade angerufen.
Ja. So ist es.
Ja, man hört jedenfalls diesen Live-Charakter. Also es könnte fast schon im Studio.
Aber auch wieder wattiert, ne? So wie du meintest, war ja so, könnte Studios, aber man hat schon das Gefühl, also dafür es ist zu, das ist kein Studio. Also ne? Genau, man kriegt das schon. Also, aber du meintest ein bisschen so Wohnzimmeratmosphäre, das ist schon drin. Es könnte
fast auch eine Demo-Version von einer Probe sein. Ne? Also es ist sehr direkt, sehr nah. Das gefällt mir sehr gut.
Aber das ist ja die Stärke auch, dass dieses Wavige, was dann da irgendwie mit reinschimmerte, das wirklich abhob auch von diesen glattpolierten Popstücken.
Ja, ja.
Und eben dieses, am Anfang dachte man noch, sehr flacher Sound und dann kommen die ganzen Instrumente rein und dann hat es eben so einen sehr intimen Sound, der auch sehr gut aufgenommen ist.
Wieder. Ja.
Und
schön. Ja, also meine Botschaft da draußen ist, das ist das bessere Live-Album. Vergesst Stop Making Sense. So.
Was ist Statement? Okay. Auch hier wieder, ne?
Ja, und jetzt komme ich zu einem richtig klassischen Singer-Song. Reiter. Also niemand will ein Pferd, sondern der
wollte einen Reiter.
Ja, genau. Und zwar ist das der zumindest in den 70er Jahren großartige Billy Joel. Und der Billy Joel hat in den 70ern ein Live-Album gemacht. Ich glaube, das ist einer der Live-Alben, die ich als erste überhaupt kennengelernt habe von den Live-Alben, die es so auf diesem Planeten gibt. Und zwar ist das Songs in the Attic, 1981. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie die Atmosphäre des Publikums sich toll in den Song einmischt und ein ganz großartiges Gesamtbild akustisch gibt. War das verständlich?
Ja, nee, das, ja?
Das genau, ist ein tolles Beispiel. Das ist also quasi der Gegenentwurf zu dem, was wir gerade gehört haben. Du merkst das Publikum sofort und ich finde, bei dem Stück, den ich, bei dem Stück, das ich ausgesucht habe, ist das ganz deutlich zu hören. Und zwar ist das Captain Jack.
Ja, auch ein sehr, sehr schönes Beispiel in der Tat. Ne? So,
ich kriege Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das höre. Das ist wahrscheinlich mit dem Publikum sehr geschickt reingemischt. Ne? Und, aber ich, die Atmosphäre, die da kreiert wird, die Leute erkennen den Song, reagieren und
ist wie bei einer guten Sitcom.
Ja. Nein, ich finde das ein ganz tolles Live-Album. Ja.
Sehr schön.
Ja, ich wollte mal sagen, dass es auch anders geht. Selbst bei guten Gruppen, die eigentlich gute Songs haben, Beatles, Live at the Hollywood Bowl, ich habe es irgendwann mal erwähnt, man hört eigentlich nicht viel, weil das Gekreische des Publikums so überlagert ist, unfassbar. Ähnlich Cheap Trick, Live at Budokan in Japan damals, ähnlich.
Allerdings und, 15 Jahre später, ne?
Kommt hin. Okay. Und das ist natürlich immer so eine Gratwanderung dann auch, je nachdem, wie du da das Publikum zulässt. Wenn du jetzt wirklich Musikfan bist, dann hast du es, wenn dein Song verunstaltet wird durch wildes Gekreische. Und, aber es kann manchmal auch anders sein. Also auch in Jazzalben, wenn du so eine intime Atmosphäre in so einem kleinen Club hast, dann gibt es manchmal irgendwen, der vielleicht irgendwas Lustiges reinruft oder keine Ahnung. Ja, das kann es natürlich auch sehr bereichern und hat auch dann so einen ganz anderen Sound. Mhm. Hier war es, man weiß nicht, ob es so reingedreht war dann am Ende.
Ja, okay. Aber mir gut, auf jeden Fall gibt es eine andere Stimmung als ein Studioalbum. Ne?
Ja. Das nächste Album ist auch ein ganz besonderes Album, gerade in letzter Zeit sehr besonders geworden, aufgrund eines Todesfalles. David Crosby ist gestorben und es geht um das Album Four-Way Street von Crosby, Stills, Nash & Young. Ein brillantes Album, eine brillante Band, ein brillantes Live-Album und ich liebe es sehr und möchte deswegen auch an Gedenken von David Crosby jetzt keinen Titel spielen, weil ich habe noch nur noch einen und den habe ich für was anderes aufgehoben. Seltsamer Übergang, aber das lassen wir mal. Und zwar habe ich noch zwei Alben. Das eine ist auch ein Klassiker der Rockmusik, für mich das beste Album der Rolling Stones, aus dem Jahr 1970, Get Her Ya-Ya's Out, damals mit dem Mick Taylor, ich glaube das erste Mal, wo der Mick Taylor auch live in Erscheinung getreten ist. Es ist ein legendäres Live-Album der Stones. Es gibt das in einer erweiterten Fassung, auch noch mit ein paar Titel, glaube ich, von ist das B.B. King und auch Ike und Tina Turner, die da zu hören sind. Und ich glaube, die ganzen Klassiker der Stones aus den 60er sind da vertreten und eigentlich für jeden Stones-Fan ein absolutes Muss. Ich mag es sehr gerne. Aber mein Lieblingsalbum, was ich tatsächlich jetzt auf Nummer 1 gesetzt habe, ist ein Album einer der für mich größten, besten, potentesten Rockbands in den letzten 1000 und zukünftigen 1000 Jahren, nehme ich mal an. Und zwar sind das Led Zeppelin und das Album heißt How the West Was Won. Es ist ein erst posthum erschienenes Album, nämlich erst 2003. Aber Led Zeppelin waren live so sensationell gut und deswegen müssen die hier irgendwo auftauchen. Deswegen habe ich mir dieses Album auch genommen und möchte dann den letzten Titel tatsächlich auch aus diesem Album spielen, ein Titel, den ich schon mal bei den ersten Songs der 60er gespielt habe. Egal, hier kommt nochmal, es ist Dazed and Confused von Led Zeppelin aus dem Album How the West Was Won.
Tolles Stück, Raul.
Ja. Da hört man auch so ein bisschen, dass dann auch ein bisschen improvisiert wird, ne? Beim
ja, Jimmy Gesang Page war meistens ziemlich breit, ne? Ja. Also woanders, sag ich mal.
Jedenfalls,
toll, halt, echt. Also,
werden wir jetzt Gott in diesem
ja, kann man aber auch
Podcast, Gott-like. Also,
er hat da ein bisschen was reingeworfen. An ja, guten Funken.
Ja. Okay. Das waren meine für mich erwähnenswerten Live-Alben der Rockgeschichte. Und
was?
Na, das gibt's ja nicht. Das neue Jahr, das ist ja echt.
Hört ja gar nicht mehr auf.
Ja. Wer hat von euch eine Auffälligkeit der Woche?
Mir ist nichts Auffälliges aufgefallen.
Jim?
Nein.
Okay, ja, ich habe dann eine Kleinigkeit und deswegen, ich muss mich entschuldigen für meine Hinweis eben zu Crosby, Stills, Nash & Young. Das wird hoffentlich jetzt klar, warum der Übergang so krude war. Meine Auffälligkeit der Woche bezieht sich nämlich auch auf David Crosby. Die Alben von Crosby, Stills, Nash und Crosby, Stills, Nash & Young werden viele hoffentlich kennen und lieben. Gerade die ersten beiden sind sensationell. Aber was vielleicht viele vergessen haben oder nicht wissen, das erste Soloalbum von David Crosby, das heißt If I Could Only Remember My Name, ich glaube 71 ist das erschienen, ist auch genauso toll und fantastisch und ja, zu Ehren von diesem wirklich großartigen Künstler kann man dieses Album sich vielleicht auf Vinyl holen, ich habe es da, finde es ganz toll, oder mal wieder anhören, ein ganz tolles Soloalbum von ihm. Das erste, er hat ja kurz vor seinem Tod, in den letzten 5-6 Jahren, fast jedes Jahr, glaube ich, ein Album nochmal rausgebracht. Aber das finde ich mit am besten. Und passend dazu habe ich heute entdeckt, auf unserem Lieblingskultursender Arte TV gibt es eine passende Dokumentation über David Crosby und die hat den Titel, aha, wir wissen jetzt auch warum, Remember My Name. Hm. Ja, also das Soloalbum heißt If I Could Only Remember My Name und als Antwort darauf gibt es diese Doku mit dem Titel Remember My Name. Dauert 90 Minuten, habe ich auf unserem Facebook-Account auch heute verlinkt. 90 Minuten über das Leben von David Crosby mit vielen Interviews und Originalaufnahmen. Also für jeden Fan, denke ich mal, ein Muss. Das war meine Auffälligkeit der Woche.
Ich ergänze etwas. Und zwar auch Arte, Doku, Jimi Hendrix und Live-Alben, die Verbindung dazu. Ja. Definitiv, also als Hendrix nach London gekommen ist und seine Live-Konzerte gespielt hat, die dann irgendwann auch mitgeschnitten wurden und letztlich ja verweisen auf seine vielen Live-Aufnahmen, die auch zu hören sind und auf irgendwelchen Compilation-CDs zu haben sind. Die ganze Musikwelt, die ganzen Rockmusiker, die dann da hingegangen sind, die waren völlig baff, was der da abgezogen hat, weil er völlig neu gespielt hat. Und wer davon ein bisschen was sich reinpfeifen will, der ist gut beraten, sich zum einen die Doku anzuschauen. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ihr gebt einfach Jimi Hendrix bei Arte ein und wenn es die noch gibt und ansonsten müsst ihr sie irgendwie auf YouTube suchen oder ähnlichen Quellen. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, weil das so modern war. Einerseits kommt er ja aus dem Blues, spielt auch Blues, mhm. aber ist das, was die haben sich nur die Augen gerieben. Auch die Stones waren am Konzert und dachten, was ist das denn?
Eric Clapton.
Ja. So, das war mein
Train Beispiel. Coming, kann das sein?
Train.
Höchstwahrscheinlich.
Train kept a rolling am Ende. Ja. Nein, also seine Soundauswahl war ja umfassend und die späteren Live-Aufnahmen sind auch alle hörenswert.
Raul, vielen Dank für diese tolle Sendung.
Ich hab's geschafft.
Ist doch ein super spannendes Thema geworden.
Danke, danke, vielen Dank. Ja, danke schön.
Und wir sagen an unsere lieben Zuhörerinnen, ich habe mich daran gewöhnt, die Zuhörerinnen vor den Zuhörern vorzuziehen, wie man es heute macht und wie man es auch gerne.
Sag mal, gendert man eigentlich auch im Französischen?
Oh ja, ich habe mir das neulich angeschaut. Ja, das ist noch komplizierter irgendwie.
Echt?
Ja, ja. Und aber gut, ich sehe auch den Sinn. Ne? Das wollte ich gerne. Das muss man dran gewöhnen. Und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und den Zuhörern und sage bis nächste Woche wieder.
Ja.
Tschüss Jim, tschüss Raul,
vielen Dank. Servus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.